Freuen uns, dass wir wieder hier in Bern sein dürfen. Und wir haben vorhin die Einleitung gehört, die Umgestaltung, das große Ziel Gottes in unserem Leben aus Philipper 3, diese Verse, dass wir schon hier Christusähnlicher werden, wir haben das gehört, verändert werden und die Umgestaltung abschließen wird dann einmal der Herr, wenn er uns vollendet. Einmal, dass wir seinem Wesen gleich sind, aber zum anderen, dass wir auch den neuen Herrlichkeitsleib bekommen, den er hatte nach seiner Auferstehung. Und Paulus spricht ja in Philipper 3 auch von dem Leib der Niedrigkeit, der verwandelt wird in den Leib der Herrlichkeit. Und darum soll es heute Morgen gehen. Und ich lese einen Abschnitt aus 1. Korinther 15. 1. Korinther 15 ist das große Kapitel im Neuen Testament, indem uns die Bedeutung der Auferstehung in ihrer ganzen Tragweite entfaltet wird. 58 Verse über die Bedeutung der leiblichen Auferstehung Jesu. Paulus spricht von der Tatsache der Auferstehung, der leiblichen Auferstehung, von der Bedeutung für uns heute. Er spricht von der heilsgeschichtlichen Bedeutung, dass Jesus auferstanden ist. Er spricht für die Bedeutung für die praktische Nachfolge. Und er spricht auch von dem neuen Herrlichkeitsleib, den wir einmal bekommen werden, wenn wir zu Christus gehören. Und darum geht's heute Morgen. Ich lese aus 1. Korinther 15 von Vers 35 bis 49. Und da schreibt Paulus, es wird aber jemand sagen, wie werden Tote auferweckt und mit was für einem Leib kommen sie? Du Tor, was du sähst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du sähst, nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn, es sei von Weizen oder von einem der anderen Samen. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat, und zwar einem jeden der Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch, sondern ein anderes ist das der Menschen und ein anderes Fleisch des Viehs und ein anderes Fleisch der Vögel und ein anderes das der Fische. Und es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber, aber eine andere ist die Herrlichkeit der himmlischen und eine andere die der irdischen, eine andere die Herrlichkeit der Sonne und eine andere die Herrlichkeit des Mondes und eine andere die Herrlichkeit der Sterne. Denn es unterscheidet sich Stern von Stern an Herrlichkeit. So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verwesung, es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistiger Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistigen. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde eine lebendige Seele, der letzte Adam ein lebendig machender Geist. Aber das Geistige war zuerst, war nicht zuerst. Das Geistige war nicht zuerst, sondern das Natürliche. Danach das Geistige. Der erste Mensch ist von der Erde, von Staub, der zweite Mensch vom Himmel. Wie der vom Staub ist, so sind auch die, die vom Staub sind. Und wie der Himmlische, so sind auch die Himmlische. Und wie wir das Bild dessen von Staub getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Soweit dieser Abschnitt über das Ziel unserer Umgestaltung. Es gibt ja Fragen und Zweifel, die Menschen gegenüber dem Evangelium und der Bibel vorbringen. Und da müssen wir unterscheiden. Es gibt Fragen und Zweifel, die kommen aus einem ehrlichen Herz. Dass ein Mensch etwas von der Wahrheit erkannt hat und er möchte glauben, aber das sind Fragen und Zweifel noch in seinem Leben, die er stellt. Das ist das eine. Und solcher Fragen nimmt sich unser Herr immer an. Aber dann gibt es auch vorgeschobene, spöttische Fragen. Und das ist das andere. Und diese Fragen werden nur gestellt, dass man sich den Anspruch des Evangeliums oder die Wahrheit der Bibel vom Hals halten kann, ohne sich gar nicht damit auseinanderzusetzen. Und so ist beispielsweise eine vorgeschobene Frage, die einem manchmal begegnen kann. Ja, wenn Eva tatsächlich aus einer Rippe des Adams erschaffen wurde, wie das in der Bibel steht, dann müsste jeder Mann ja auf einer Seite eine Rippe weniger haben. Und wenn einem so jemand eine Frage stellt, dann schaut man erstmal eine Rippe weniger auf einer Seite. Aber wie oberflächlich die Frage ist, wird schon deutlich, wenn man nur an die medizinischen Gesetzmäßigkeiten denkt und biologischen Gesetzmäßigkeiten. Wenn beispielsweise einem Mann ein Finger amputiert wird oder eine Hand amputiert wird, dann haben seine Nachkommen in der Regel trotzdem alle Finger und trotzdem beide Hände. Und wenn Gott die Eva aus der Rippe des Adams erschaffen hat, dann hatten die Söhne Adams trotzdem alle Rippen gehabt. Also da sehen wir, das ist nur ein oberflächlicher Einwand, mit dem man sich das Evangelium vom Hals halten möchte. Und die Torheit mancher Fragestellungen hängt deshalb nicht mit dem Inhalt der Bibel zusammen, sondern mit einem oberflächlichen, gedankenlosen Spott des Fragestellers. Und jemand hat es einmal so formuliert: Wenn ein Buch mit einem Kopf zusammenknallt und es klingt hohl, dann muss es nicht am Buch liegen. Und damit wird deutlich, es gibt einfach oberflächliche Fragen, die schon bei einem näheren Hinschauen sich in nichts auflösen. Und die Torheit mancher Fragesteller hängt deshalb nicht mit dem Inhalt der Bibel zusammen, sondern mit oberflächlichem, gedankenlosem Spott. Jetzt geht es in unserem Text um das Kernthema der leiblichen Auferstehung Jesu und auch der Auferstehung seiner Nachfolger. Und in Vers 35 bis 49, was wir gelesen haben, geht es um den neuen Herrlichkeitsleib, den einmal jeder Glaubende bekommen wird. Und an dieser Stelle war die Gemeinde in Korinth unter andere Einflüsse geraten. Und da war in der Gemeinde Unklarheit entstanden über die leibliche Auferstehung. Und sogar so eine Unklarheit, dass man mit oberflächlichen Fragen dieses Thema zur Seite geschoben hat. Nach dem Motto: Wie sollen Tote überhaupt auferstehen? Der Leib zerfällt doch im Grab. Wie soll es da eine Auferstehung geben? Und außerdem gab es damals die Gnosis, diese Lehre einer angeblich höheren Erkenntnis, einer falschen Lehre. Und da wurde der menschliche Leib prinzipiell als etwas Schlechtes angesehen. Der Leib ist schlecht und die Seele ist gut. Und wenn der Mensch dann stirbt, dann wird die Seele aus dem Gefängnis dieses Leibes befreit. Aber der Leib, den der Mensch hat, ist prinzipiell schlecht. Und deshalb, was soll eine leibliche Auferstehung, haben manche gefolgert. Und der Apostel Paulus entgegnet jetzt solchen Einwänden mit einer sehr deutlichen Ansprache. Und ich habe ja gesagt, diese Argumente kamen aus der Gemeinde in Korinth. Und er spricht sie ganz ähnlich an, wie ich das gerade erwähnt habe. In Vers 36 sagt er: Du Gedankenloser. Elberfeld übersetzt: Du Tor. Und Luther 84 übersetzt: Du Narr. Und damit macht Paulus deutlich, wie oberflächlich so eine Frage ist. Ja, wie soll der Mensch auferstehen, wenn der Leib zerfällt oder wenn der Leib doch etwas Schlechtes ist? Er macht deutlich, wie oberflächlich das ist, weil die Schöpfungsmacht Gottes mit einem solchen Argument ausgeschlossen wird. Und die Schöpfungsmacht Gottes ist ein unverzichtbares Fundament für die ganze Bibel und das ganze Evangelium, das damit zusammenhängt. Das ist aber noch nicht alles. Das Ziel von Paulus war jetzt nicht, die Betreffenden abzuqualifizieren, indem er sagt: Du Narr oder du Gedankenloser, sondern er wollte sie wachrütteln damit und zur Erkenntnis der Wahrheit bringen. Und deshalb nennt er dann ausführlich die Zusammenhänge zwischen dem irdischen Leib und dem Auferstehungsleib und die damit verbundene Bedeutung für uns. Und da müssen wir ehrlicherweise sagen, ein Thema, das wir weitgehend in unserer Zeit aus dem Fokus verloren haben. Durch den Wohlstand, durch die Fortschritte in der Medizin, für die wir zu einem großen Teil sehr dankbar sind, und auch durch die sogenannte Anti-Aging-Kultur ist dieses Thema eines kommenden Herrlichkeitsleib immer weiter an den Rand gedrückt worden. Wir beschäftigen uns viel zu wenig mit der Wirklichkeit von dem, was auf uns wartet. Was einmal kommt, wenn wir zu Christus gehören. Und auch in Bezug auf unseren Körper liegt das Schönste nie hinter uns. Wenn wir zu Jesus gehören, liegt das Schönste ganz real in der Zukunft. Wenn man älter wird, kann man manche Dinge nicht mehr so tun wie früher. Ich habe immer sehr gerne Fußball gespielt. Vor einigen Jahren hatte ich eine Rückenoperation. Und wenn ich heute ein Fußballspiel sehe, dann tut mir schon der Rücken weh. Wenn ich sehe, wie die da rumgrätschen und springen. Ich habe das früher genauso gemacht. Und dann denkt man wehmütig zurück. Ja, früher warst du auch mal so beweglich und jetzt geht manches nicht mehr so. Oder wenn Krankheit kommt, ja, wie war das früher mal, wo es mir gut ging? Oder wenn die Altersgebrechen kommen. Aber wenn wir zu Christus gehören, liegt das Schönste ganz real nie hinter uns, sondern immer noch vor uns in der Zukunft. Und wir werden einmal in der Ewigkeit nicht so körperlose Seelen sein, die da rumflattern. Es gibt so manche Spötter, die sich das irgendwie vorstellen. Nein, wir bekommen denselben Auferstehungsleib, den Christus nach seiner Auferstehung hatte. Und das lesen wir auch in 1. Johannes 3, Vers 2. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch nicht ist offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Das ist jetzt das, was wir in der Einleitung gehört haben. Von diesem Ziel her, Umgestaltung schon heute. Und da geht es sowohl um den Auferstehungsleib, wie auch um das Wesen Christi, das in uns Gestalt gewinnen möchte. Und wir gehen jetzt in vier Schritten durch diesen Text, Entschuldigung, in drei Schritten durch diesen Text, den ich gerade gelesen habe. Das erste, irdischer Leib und Auferstehungsleib, der Zusammenhang. Alles, was Paulus in 1. Korinther 15 anführt und aufführt, ist in der leiblichen Auferstehung Jesu begründet. Und die leibliche Auferstehung unseres Herrn ist somit der Dreh- und Angelpunkt für dieses Kapitel. Und jetzt erklärt er den Zusammenhang zwischen unserem irdischen Leib, den wir heute haben, und dem Auferstehungsleib, der auf uns wartet, wenn wir zu Christus gehören, in einem Bild des Samenkorns oder des Weizen oder einer anderen Pflanze, die aus einem Samenkorn entsteht. Und wir müssen sagen, es ist mehr wie ein Bild. Dahinter verbirgt sich eine Wirklichkeit. Und wir finden hier ein geistliches Grundprinzip, von dem unser Herr auch in Johannes 12, Vers 24 gesprochen hat. Und dort geht es zunächst um sein Leiden und Sterben, aber dann auch auf ein Grundprinzip, schon heute in der Nachfolge. Und da hat er gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Zunächst sein Leiden und Sterben, dann ein Grundprinzip für die Nachfolge, aber dann hat es auch eine Bedeutung im Zusammenhang mit 1. Korinther 15. Es geht darum, beim Weizenkorn, dass durch das Absterben des Alten etwas Neues und viel Frucht entsteht. Ich habe gesagt, es hat eine Bedeutung heute. Sie finden diesen Grundsatz beispielsweise an vielen Stellen der Missionsgeschichte. Da gingen Pioniermissionare in entlegene Gebiete, beispielsweise auch die Herrenhuter. Und die Herrenhuter nahmen zum Teil ihre Särge mit auf den Schiffen, weil sie wussten, Tropenkrankheiten konnte man früher nicht mehr bekämpfen. Wir werden wohl sehr wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen. Und dann gingen sie in Kolonialgebiete, in andere Gebiete, wo das Evangelium noch nicht war, und haben das Evangelium verkündigt. Eine ganze Reihe sind gestorben und haben keine Frucht gesehen. Andere wurden schwer krank. Einige sind im Alter zurückgekehrt, ohne dass sich scheinbar irgendetwas getan hat. Und dann kam die nächste oder übernächste Generation an Missionaren und es gab Erweckung. Versteht ihr? Das Weizenkorn, scheinbar fruchtloser Dienst, der alles abverlangt hat, bis hin zum Tod, bis hin zu schweren Erkrankungen. Aber in den nächsten Generationen ist viel Frucht entstanden. Also ein Prinzip, das wir auch in der Missionsgeschichte an verschiedenen Stellen sehen. Und dieses Prinzip nimmt nun Paulus für unseren vergänglichen Körper und den Herrlichkeitsleib der Auferstehung. Wie ein Saatkorn im Zusammenhang steht mit der zukünftigen Frucht oder Pflanze, steht auch unser vergänglicher Körper in einem Zusammenhang mit dem Herrlichkeitsleib der Auferstehung. Ich habe vorhin kurz die Gnosis erwähnt, die damals auch in Korinth war, wo man gesagt hat, ja, der Körper ist was Schlechtes, dann wurde er verachtet oder man hat gesagt, dann ist ganz egal, wie du lebst, musst du dich nicht so nach den Geboten Gottes richten, der Körper ist ja sowieso was Schlechtes und am Ende wird dann die Seele durch den Tod befreit. Also so eine Art Gefängnis und durch den Tod wird die Seele befreit. Nun sagt die Bibel und unser Text klar, dass unser Leib vergänglich ist. Paulus nennt ihn in 2. Korinther 4 ein irdenes Gefäß. Und der Unterschied zum irdenen Gefäß, zum kupfernen, steinernen und hölzernen Gefäß war folgender. Wenn das kupferne, steinerne und hölzerne Gefäß verunreinigt waren, konnten sie gereinigt werden. Aber wenn das irdische Gefäß verunreinigt war, musste es zerbrochen werden. Da wird deutlich, unser Leib der Vergänglichkeit, das ist noch nicht vollendet, er muss am Ende zerbrochen werden, wenn wir die Entrückung nicht erleben, von der ich auch hoffe, dass wir sie erleben, aber dann gehen wir alle durch das letzte dunkle Tal des Todesschatten. Zerbruch des irdischen Gefäßes, das neue Leben aus Christus, das ist unzerstörbar. Und obwohl unser heutiger Leib vergänglich ist, wertet die Bibel ihn ungeheuer auf, im Gegensatz zur Gnosis. Und so erinnert Paulus einige Kapitel zuvor, 1. Korinther 6, Vers 19, die Nachfolger Jesu daran, dass ihr Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Das ist eine ungeheure Aufwertung. Dieser irdische, vergängliche Leib, der krank und schwach werden kann, ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und deshalb sollen wir von der Bibel her weder unseren Körper verachten, noch einfach damit tun, was wir wollen. Es soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Und die Folgerung für Paulus ist dann im nächsten Vers, 1. Korinther 6, 20, dass wir Gott in unserem Leib verherrlichen sollen, weil wir um einen Preis erkauft sind. Was für eine Aufwertung unseres vergänglichen Leibes, auch was für eine Verpflichtung als Nachfolger Jesu bei aller Begrenztheit und bei allen Gebrechen. Und solange wir diesen vergänglichen Leib haben, das irdische Gefäß, das auch viele Risse bekommen kann, bildlich gesprochen, geht es darum, Gott zu verherrlichen. Und manche, die sind dann krank, die sind bettlägerig, ja, wie kann man da noch Gott verherrlichen? Indem man betet. Und selbst wenn das nicht mehr fähig ist, wenn die Kräfte nachlassen, der Geist vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Aber ich habe das erlebt, da ein ehemaliger Missionar im Endstadium der Alzheimer-Krankheit im Pflegeheim. Und Für mich als Laie war kein Unterschied zu sehen zu anderen Kranken, aber wenn man gebetet und gesungen hat, ging ein Strahlen über sein Gesicht. Und als er dann gestorben ist, hat das Pflegepersonal gesagt, so einen Patienten haben wir nie gehabt. Völlig zerfallen, schwach, krank, wie alle anderen auch, und trotzdem das neue Leben, Gott verherrlicht in seinem Leib, auch wenn wir das scheinbar nicht mehr sehen können. Also wir sollen Gott verherrlichen in unserem Leib. Und das ist die Aussaat unseres irdischen Leibes, die wir heute tun, indem wir Gott in diesem Leib verherrlichen und in einem Zusammenhang stehen mit dem zukünftigen Herrlichkeitsleib. Und bitte machen wir jetzt nicht den Fehler, das ist schon angeklungen, dass wir denken, ja, Gott verherrlichen in unserem Leib, da geht es um Gesundheit. Da geht es um Athletik, da geht es, dass man kräftig ist oder allem gewachsen ist oder sonst irgendwas, um Fitness und so weiter. Und dann kann man ja Gott verherrlichen. Und solche Vorstellungen korrigiert Paulus in unserem Text ganz klar. Es geht einfach darum, dass es uns ein Anliegen ist und ein Ziel ist, in allen Bereichen unseres Lebens zur Ehre Gottes zu leben. Unabhängig davon, ob wir krank und gesund, ob wir stark oder schwach sind. Und zu diesen Bereichen gehört unser Essen und Trinken, da gehört unsere Sexualität, da gehören andere Lebensinhalte und Ziele, da gehört unsere Zeit, unsere Kraft dazu, unseren Beruf, den wir ausüben oder was wir tun. Alles sollen wir zur Ehre Gottes tun. Und so verherrlichen wir Gott in unserem vergänglichen Leib. Nun ist es ja so, dass auch von den besten Sportlern, von den größten Helden, von den bekanntesten Schauspielern der Körper am Ende einmal völlig zerfällt. Nichts bleibt übrig. Wenn wir aber Christus gehören und er in uns lebt, ist dieser vergängliche Leib ein Saatkorn, das in einem Zusammenhang steht mit dem neuen Herrlichkeitsleib, den wir einmal bei der Auferstehung bekommen. Und so hinterlässt unser irdischer Leib Spuren in der Ewigkeit. Wie erwähnt, ist die Leibesverachtung das eine, damals der Leib ist schlecht. Heute gibt es bei uns vor allem das andere Extrem, Leibesvergötzung. Es ist nichts dagegen zu sagen, wenn man seine Gesundheit im richtigen Maß pflegt, um Gott damit zu verherrlichen, um Christus damit zu verherrlichen. Eben meine Frau hat auch schon öfters zu mir gesagt, denk daran, Dienst für den Herrn ist ein Langstreckenlauf und nicht ein Sport. Also dass man immer wieder auch schaut, dass man genug Ruhe hat und andere Dinge hat in diesem Zusammenhang, das ist in Ordnung. Aber heute ist das Problem die Leibesvergötzung. Es wird so getan, wie wenn Fitness das Wichtigste im Leben wäre. Ich habe nichts dagegen, wenn man einen sportlichen Ausgleich hat, aber es ist was anderes, wenn Fitness das Wichtigste im Leben wäre. Oder Style und Aussehen, das ist das Wichtigste, auf das es ankommt. Die höchste Maxime. Oder man tut so, wie wenn man für immer jung bleiben würde. Obwohl jeder weiß, das geht nicht. Und manche meinen dann, sie müssen mit 75 noch tun, wie wenn sie 20 wären oder 18 wären. Also Leibesvergötzung, man möchte sich konservieren. Aber auch die Leibesvergötzung geht in eine falsche Richtung. Paulus sagt uns in Römer 8, Vers 23, wir warten auf die Erlösung unseres Leibes. Er ist vergänglich, er ist unvollkommen. Er ist verbunden mit unserem Wesen, auch noch anfällig für die Sünde. Und zugleich ist er ein Saatkorn, durch welches wir heute zur Ehre Gottes leben können. Und das in einem Zusammenhang steht mit unserem zukünftigen Herrlichkeitsleib, den wir einmal haben werden. Jetzt dürfen wir das aber auch nicht mit einem natürlichen Prozess verwechseln. Das wäre jetzt der nächste Denkfehler. Was meine ich in diesem Zusammenhang mit einem natürlichen Prozess? Eben dass der Leib zerfällt und aus diesem Leib etwas Neues entsprießt. So ist es ja beim Saatkorn. Und deshalb sagt Paulus in Vers 38, dass wir das jetzt nicht wieder mit etwas Falschem verwechseln, dass Gott einen Leib gibt, wie er es will. Und dass jeder Same einen besonderen Leib hat. Und dabei geht es um die Schöpfungskraft Gottes und das damit verbundene Wunder. Wir lesen im Psalm 139, wie Gott unseren Mutterleib, unseren Leib schon im Mutterleib geformt hat. Übrigens steht da, du kanntest mich als Kain. Nicht erst als Fötus oder Embryo, sondern als Kain. Schon im Mutterleib hat Gott uns geformt. Und interessant, Dr. Harald Bindner von Wort und Wissen hat es einmal so ausgedrückt, wenn ein Mensch entsteht, trifft Leben auf Leben. Es entsteht nicht Leben, sondern es trifft Leben auf Leben. In dem Moment, wo Leben auf Leben trifft, ist ein neues Leben da. Eben als Keim hast du mich gekannt, sagt David im Psalm 139, im Mutterleib geformt. Und jeder Mensch ist heute ein Schöpfungswunder Gottes, auch wenn wir vergänglich sind, einen vergänglichen Leib haben. Und genauso wird auch der Auferstehungsleib ein Schöpfungswunder Gottes sein, aber in einer ganz viel größeren Weise. Nicht in dem Sinn, dass aus Altem etwas Neues entsprießt oder unser Körper praktisch eine Renovierung enthält. Oder ein Update. Das kennen wir ja aus Computerprogrammen. Nun, jeder, der mit Computer zu tun hat, der weiß, dass als die Updates gar nicht so gut sind. Dass da Fehler wieder drin sind, dass es nicht so funktioniert, wie sollte. Also wir bekommen nicht mal nur ein Update von unserem Körper oder eine Renovierung in diesem Zusammenhang, sondern etwas völlig Neues. Der Auferstehungsleib wird ein neuer Herrlichkeitsleib sein, den Gott schafft. Und der in der Auferstehung Christi seinen Anfang genommen hat. Und waren wir es Beweis darauf hin, dass das, was bis zur Ernte aus dem Boden wächst, schöner anzusehen ist, wie das, was im Boden gesät wurde. Und dann schreibt er dazu, das trifft im besonderen Maß auf die Tulpe zu. Nur wenige Dinge sind hässlicher als eine Tulpenzwiebel. Und dennoch bringt sie eine schöne Blume hervor. Wenn Gott uns bei der Auferstehung einfach wieder zusammensetzen würde, gäbe es keine Verbesserung. Außerdem können Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht sehen. Wir können uns der Herrlichkeit des Himmels nur erfreuen, wenn wir einen Körper haben, der dieser Umgebung angemessen ist. Wir sind ursprünglich erschaffen im Ebenbild Gottes. Durch den Sündenfall haben wir diese Gott-Ebenbildlichkeit verloren. Die Bestimmung ist aber über jedem Menschen geblieben zur Gott-Ebenbildlichkeit. Und die Geistseele und der Leib gehören zusammen. Und deshalb bekommen wir einen neuen Auferstehungsleib. Und das ist der Zusammenhang vom Herrlichkeitsleib zu unserem heutigen Körper. Aber es wird ein völlig neuer Herrlichkeitsleib sein, der im Zusammenhang steht mit unserer Person. Göttlich vollkommen, frei von Vergänglichkeit. Und John MacArthur schreibt dazu, nachdem Jesus auferstanden war, erkannte ihn niemand, solange er sich den anderen nicht selbst offenbarte. Aber einmal offenbart war er erkennbar. Die Jünger kannten sein Gesicht, und sie erkannten seine verwundete Seite und seine durchbohrten Hände. Ebenso werden auch unsere Auferstehungsleiber als Gläubige eine gewisse Kontinuität mit unserem jetzigen Körper aufweisen. Sie werden sterben und ihr Aussehen verändern, aber sie werden nach wie vor unsere Leiber sein. Noch eine Bemerkung im Zusammenhang damit. In 1. Mose 3, Vers 19, nach dem Sündenfall, sagt Gott zu Adam, denn du bist Staub oder Erde und zum Staub oder zur Erde sollst du wieder zurückkehren. Wir haben das gehört, unser Herr sprach in Johannes 12 von dem Weizenkorn, dem Saatkorn, das in der Erde erstirbt. Und da geht es um viel mehr, haben wir gesehen, wie ein natürlicher Zerfallsprozess. Jetzt, warum sage ich das? Die Erdbestattung ist deshalb immer ein Zeugnis für den Glauben an die Auferstehung. Aus Erde bist du geworden, zur Erde sollst du werden. Denken wir auch an den Zusammenhang von Saat und Ernte. Natürlich werden alle auferweckt, auch solche, die verbrannt sind, das ist ja außer Frage. Aber die Erdbestattung ist deshalb immer ein Zeugnis zum Glauben an die Auferstehung. Interessant, in Israel gibt es keine Kremation. Die haben dann das Problem mit den Friedhöfen, weil, warum? Weil das Judentum an die Auferstehung glaubt. Auch wenn sie Christus noch nicht erkannt haben in diesem Zusammenhang. Wichtig, dass wir das in der heutigen Zeit sehen, die Kremation kam bei uns durch die Freidenker, das Freidenkertum, die gesagt haben, Verbrennung, Zerstreuung, dann kann es auch keine Auferstehung geben. Es war bewusst gegen den Auferstehungsglauben gerichtet. Die Auferstehung dagegen ist immer, die Erdbestattung ist immer ein Zeugnis für den Glauben an die Auferstehung. Ganz wichtig, dass wir das auch in der heutigen Zeit sehen. Eben in der Bibel steht, aus Erde bist du geworden, zur Erde sollst du werden. Und dass dann oft bei kirchlichen Beerdigungen gesagt wird, Erde zu Erde, Asche zu Asche. Das steht nicht da, sondern das ist ein Zugeständnis an die Kremation, das man in diesem Zusammenhang getan hat. Auferstehen wird einmal jeder Mensch, unabhängig davon, ob er erdbestattet ist oder kremiert ist. Die Frage ist immer, tut mal jemand auferstehen zum ewigen Leben oder zur ewigen Verdammnis? Ist jemand errettet oder nicht errettet? Und damit kommen wir zum zweiten, irdischer Leib und Auferstehungsleib, der Unterschied. Paulus zeigt zunächst in unserem Abschnitt den Zusammenhang. Wir haben gesehen, vergänglicher Leib, heutiger Leib, Auferstehungsleib. Dieser Auferstehungsleib wird ganz anders von Gott erschaffen sein. In 2. Korinther 5, Vers 1 nennt Paulus den Auferstehungsleib ein Zelt im Himmel, von Gott gemacht. Da meint er nicht die vielen Wohnungen für die Erretteten, von denen unser Herr Johannes 14 spricht, sondern den Auferstehungsleib. Von Gott gemacht ein ewiges Haus oder ein ewiges Zelt. In 2. Korinther 5 ist der neue Herrlichkeitsleib damit gemeint. Wir haben am Anfang Philipper 3, 21 gehört, da spricht Paulus von unserem Leib heute, dem Leib der Niedrigkeit. Und dann dem Herrlichkeitsleib, der Christus gleichgestaltet ist im Gegensatz zum heutigen Leib. Es gibt also einen gewaltigen Unterschied zwischen unserem irdischen Leib heute und dem Auferstehungsleib. Um das deutlich zu machen, spricht Paulus in Vers 39 von dem unterschiedlichen Fleisch der Menschen. Und er sagt, das Fleisch der Menschen ist anders wie das Fleisch des Viehs. Und das Fleisch des Viehs ist anders wie das Fleisch der Fische. Und das ist wieder anders wie das der Fleisch der Vögel. Kleine Randbemerkung. Dieser Vers hier richtet sich auch ganz klar gegen jede Form von Evolution. Paulus sagt, der Mensch hat ein anderes Fleisch wie das Fleisch von Tieren und die Tiere haben ein anderes Fleisch wie die Vögel, Fische und die Fische haben wieder ein anderes Fleisch wie die Vögel. Mit dem Fleisch geht es auch nicht nur um die äußere Hülle, sondern immer um das Wesen, das damit zusammenhängt. Es geht in diesem Vers auch nicht um die Auferstehung von Tieren. Muss man auch anfügen, ja, Paulus spricht vom Fleisch des Menschen und der Tiere, werden dann Tiere auch auferstehen. Nein, da macht er den Unterschied deutlich. Tiere, Vögel oder Fische werden nicht auferstehen. Sondern Paulus macht hier deutlich, dass die jeweiligen Körper dem Wesen, den Lebensbedingungen des einzelnen Geschöpfes und seiner Umgebung angepasst sind. Das macht der nächste Vers deutlich, was er damit sagen möchte. Da spricht Paulus von der Herrlichkeit der himmlischen Körper und auf der anderen Seite von den irdischen Körpern. Und da geht's noch nicht um Sonne und Sterne, das kommt dann in Vers 52, die unterschiedlich leuchten. Es geht um die Körper, Körper, Auferstehungsleibe, die einmal der himmlischen Wirklichkeit angepasst sind. Heute haben wir einen Körper, der irdischen Wirklichkeit angepasst ist. Und der Herr Jesus hatte nach seiner Auferstehung einen Leib, der war nicht mehr an die irdischen Bedingungen angepasst, wenn er auch seine Jünger gesehen hat. Er war nicht mehr an Raum und Zeit gebunden. Er offenbarte sich seinen Jüngern, obwohl die Türen verschlossen waren. Und auch der irdische Leib hat seine Herrlichkeit oder Ehre, ich habe Psalm 139 genannt, doch wird uns das Wunder des menschlichen Leibes beschrieben. Wenn wir Christus gehören, ein Werkzeug zur Verherrlichung Gottes, habe ich gesagt. Aber er ist vergänglich und er kann nicht in den himmlischen Begebenheiten existieren oder ist ihnen nicht angepasst. Und deshalb wird unser Herrlichkeitsleib einmal den himmlischen Begebenheiten angepasst sein. Und da spricht Paulus von dem unterschiedlichen Glanz der astronomischen Himmelskörper, also Sonne, Mond, Sterne, auch die Sterne untereinander, alle haben einen anderen Glanz. Und da können wir Gottes Größe in der Schöpfung und seine Macht erkennen. Jetzt Anfang September haben wir ja noch einen klaren Himmel. Und wenn es mal wieder klar ist nachts und Sie sind unterwegs und sehen die Sterne, dann denken Sie dran, das ist nur der Fingerabdruck der Größe Gottes. Dass wir etwas von seiner Macht erkennen. Aber alle haben einen unterschiedlichen Glanz. Wir werden alle einmal denselben Auferstehungsleib bekommen, den Jesus hatte. Und trotzdem wird es alles wieder unterschiedlich sein. Wichtig, dass wir das sehen. Die Vollendeten sind nicht einmal so eine durchnummerierte Arbeiterarmee, wie das im Kommunismus war. Mao, seine Arbeiterarmee in China, die konnte man nicht unterscheiden. Die hatten alle die gleiche Frisur, die gleiche Mütze, die gleiche blaue Uniform. Wenn die nebeneinander standen, wusste man nicht, wer es wäre bei ihnen. Also wenn wir mal im Himmel sind, wir sind nicht so eine nummerierte Arbeiterarmee wie im Sozialismus oder Kommunismus. Auch in der Vollendung gibt es einmal Unterschiede. Wir werden individuelle Personen sein. Und das können wir auch daran erkennen, dass unser Herr nach Offenbarung 2,17 seinen Vollendeten einen neuen Namen gibt. Und Namen ist immer mit Person verbunden. Bekommen nicht alle den gleichen Namen, sondern jeder der Vollendeten bekommt einen neuen Namen. Name ist immer mit Person verbunden. Alle werden einen Herrlichkeitsleib haben, denselben Herrlichkeit. Und trotzdem werden wir einzelne Personen sein, die alle das Wesen Jesu widerspiegeln, wenn wir auch unterschiedlich sind. Jetzt macht Paulus den Unterschied zwischen dem irdischen und Auferstehungsleib an vier Gegensätzen deutlich. In Vers 42 sagt er, dass gesät wird in Verweslichkeit, aber auferstehen in Unverweslichkeit oder Unvergänglichkeit. Das ist der erste Unterschied. Verweslich, das ist das, was man heute nicht wahrhaben möchte oder auszublenden versucht. Sobald ein Mensch geboren ist, setzt der Alterungsprozess ein, wenn er auch noch ein Säugling ist. Und erst noch wachsen tut, aber sobald ein Mensch geboren ist, setzt der Alterungsprozess ein. Trotz aller Entwicklung und allem Wachstum. Selbst bei bester Gesundheit ist die Vergänglichkeit nicht zu leugnen. Als ich vor einigen Jahren meinen ersten Bandscheibenvorfall hatte, hat mir dann mein Physiotherapeut mein Emory erklärt. Und dann hat er gesagt, die Bandscheiben sind dehydriert. Da habe ich als Laie gefragt, heißt es, dass ich zu wenig trinke? Dann hat er gelacht und hat gesagt, das hat nichts mit einem Trinken zu tun, das ist Alterungsprozess, dass die Flüssigkeit in den Bandscheiben abnimmt. Also niemand kann die Alterung leugnen, auch wenn er sich bester Gesundheit erfreuen kann. Und so gut wir diesen Körper pflegen, er ist verweslich, er ist vergänglich und trotzdem hochgewürdigt. Ein Saatkorn, in dem wir zur Ehre Gottes leben. Der Auferstehungsleib wird dagegen unverweslich und unvergänglich sein. Keine Alterung, kein Gebrechen, keine Krankheit, kein Leid, keine Ermüdungserscheinungen, keine Begrenzungen, die wir im irdischen Körper verspüren. Eben unvergänglich und der himmlischen Wirklichkeit angepasst. Und wir werden noch einmal ganz neu staunen über Gottes Schöpfungsmacht, wenn wir den Herrlichkeitsleib haben. Und dann sagt Paulus, dass in Unehre gesät wird, aber in Herrlichkeit aufersteht oder in Armseligkeit gesät wird. Das ist eine Folge des Sündenfalls. Wir haben durch den Sündenfall die Herrlichkeit verloren, die wir bei Gott haben sollen. Und durch diesen vergänglichen Leib verunehren wir den Herrn immer wieder. Auch noch als Nachfolger Jesu denken wir nur an das, was Jakobus über unsere Zunge sagt. Ein kleines Glied, was alles rauskommen kann. Wie bitter sie sein kann. Durch unseren vergänglichen Leib verunehren wir den Herrn auch immer wieder. Aber es wird erweckt in Herrlichkeit. Mit dem Herrlichkeitsleib werden wir dem Herrn ohne Abstriche verherrlichen und ihm dienen, ohne Versagen, ohne Schwachheit, ohne die ganzen Grenzen, die wir durch unseren irdischen Leib haben. Dann kommt der dritte Gegensatz, es wird gesät in Schwachheit und auferstehen in Kraft. Und dieser Begriff meint im Grundtext in erster Linie körperliche Schwachheit. Heute können wir körperlich sehr schwach sein. Wir können krank sein. Auch unser Nervensystem gehört zu unserem Körper und kann dieser Schwachheit unterworfen sein. Unsere psychische und physische Verfassung. Paulus wusste selbst, was er schreibt. Er hat in seinem Dienst so oft Grenzen gesetzt bekommen und Grenzen, auch körperliche Grenzen, Schwachheit erlebt. An die Korinther konnte er schreiben, dass er in Schwachheit und mit Furcht und Zittern bei ihnen war. Wahrscheinlich nervliches Flattern, wenn Paulus schreibt, er war in Schwachheit, Furcht und Zittern bei ihnen. Die Galater hätten am liebsten für Paulus ihre Augen ausgerissen. Und das lässt darauf schließen, Paulus muss irgendein Augenleiden gehabt haben, das ihm als Grenzen gesetzt haben. In Mazedonien fand er keine Ruhe im Fleisch, sagt er, sondern war von außen bedrängt durch Kämpfe, von innen durch Ängste. Möglicherweise auch ein Zustand des nervlichen Überdrehtseins, den Paulus hatte. Und schließlich durfte ihn ein Satansengel leiblich angehen. Wir wissen nicht, was es war, aber es waren leibliche Grenzen für Paulus. Und trotz körperlicher Grenzen und Gebrechen und Einschränkungen wird aber doch gesät in Schwachheit. Aber es wird auferstehen in Kraft. Wir werden dem Herrn einmal nur noch dienen, ohne Schwachheit, ohne Grenzen, die uns heute so sehr zu schaffen machen. Das gehört auch zu unseres Leibes Erlösung. Und dann der vierte Gegensatz. Es wird gesät ein natürlicher Leib und auferweckt ein geistlicher Leib. Man kann auch übersetzen ein seelischer Leib. Und da ist unser irdischer Leib mit seinen Sinneswahrnehmungen gemeint, eben der vergänglichen Schöpfung angepasst. Mit diesem irdischen Leib können wir die Herrlichkeit Gottes gar nicht erfassen. Wir können nicht einmal die irdische Herrlichkeit ganz erfassen. Man weiß, es gibt ja viel mehr Farben, die unsere Augen sehen, auch wenn wir die gesündesten Augen haben. Es gibt ein viel größeres Klangspektrum in dieser vergänglichen Schöpfung, wie unser Ohr fasst. Und die himmlische Herrlichkeit wird noch einmal ganz anders sein. Und deshalb bekommen wir einmal himmlische Leiber, die der himmlischen Wirklichkeit angepasst sind. Und damit kommen wir zum letzten, erster und der letzte Adam, die Reihenfolge. Wir haben gesehen, irdischer Leib, Auferstehungsleib, der Zusammenhang, dann der Unterschied und jetzt kommt erster und der letzte Adam, die Reihenfolge. Zuerst hat Paulus in unserem Abschnitt den Zusammenhang zwischen dem irdischen Leib und Auferstehungsleib aufgezeigt. Dann den Unterschied. Und jetzt kommt die Reihenfolge. Vers 45 spricht von dem ersten Adam durch das Schöpfungshandeln Gottes. Er wurde eine lebendige Seele. Das war der Mensch nach der Schöpfung vor dem Sündenfall. Und damit wird wieder deutlich, Einheit von Geist, Seele und Leib. Eine lebendige Seele. Und mit dem ersten Menschen klingt immer auch der Sündenfall an und damit Vergänglichkeit, Tod. Durch den Glauben an den Herrn Jesus haben wir heute schon das neue, ewige Leben. Aber dann gibt es auch einmal die Vollendung, den neuen Herrlichkeitsleib, den er uns geschenkt hat, als der letzte Adam, der auferstanden ist von den Toten. Und das ist auch wichtig, dass wir das in diesem Zusammenhang sehen. Den Herrlichkeitsleib, den wir einmal bekommen, der geht über den Leib, den Adam und Eva vor dem Sündenfall hatten, hinaus. Wir werden nicht wieder werden wie Adam und Eva vor dem Sündenfall. Sie waren sündlos, sie waren noch nicht vergänglich, aber sie hatten trotzdem einen Leib, der diesen irdischen Begebenheiten angepasst war, wenn auch ohne Vergänglichkeit. Der Herrlichkeitsleib, auf den wir einmal warten, der ist viel mehr, wie Adam und Eva vom Sündenfall hatte. Der ist dann der himmlischen Wirklichkeit angepasst. Jetzt finden wir bei den Zeugen Jehovas viele grundlegende Irrlehren. Und auch ihre Zukunftserwartung ist ja nur irdisch. Sie sagen, im Himmel kann niemand mehr kommen, dort sind die 144.000. Ich bin dann also ein bisschen frech, wenn ich mit Zeugen Jehovas spreche, habe dann gesagt, ja, dann gehöre ich zu den 144.000, weil ich werde mal im Himmel sein und nicht hier beim Bodenpersonal auf der Erde. Aber sie haben ja oft nur eine irdische Zukunftserwartung in diesem Zusammenhang. Es geht mir darum, damit deutlich zu machen, dass die himmlische Hoffnung für die Errettete eine ganz andere ist. Natürlich kommen wir mit Jesus zurück und werden auf dieser Erde im tausendjährigen Reich herrschen. Aber unsere eigentliche Erwartung ist die himmlische Erwartung. Viel schöner, wie es auch im tausendjährigen Reich sein wird. Und deshalb haben wir Körper, die dieser himmlischen Wirklichkeit angepasst sind, die das Bild des Himmlischen tragen. Ich habe Jesus genannt nach seiner Auferstehung, er war nicht mehr an Raum und Zeit gebunden. Er aß mit seinen Jüngern, obwohl er das nicht mehr nötig hätte. Kann es nicht auflösen, aber steht so in der Bibel. Er aß mit seinen Jüngern, wir werden auch einmal essen im Himmel, aber wir wissen, dort gibt es kein Hungern und Dürsten mehr. Also das wird eine ganz andere Wirklichkeit sein, wie wir das heute meinen. Und er kommt dann, um die Seinen zu sich zu holen. Und sollten wir die Entrückung erleben, dann werden wir unseren Herrn sofort erkennen, obwohl wir ihn noch nie gesehen haben und umgestaltet in sein Leib. Ich komme zum Schluss. All das wartet einzig und allein auf uns, weil Jesus das würdige Lamm ist, das eine so große Erlösung vollbracht hat. Nicht, weil wir so gut waren, nicht, weil wir das verdient haben oder uns erarbeiten können, sondern nur, weil Jesus das würdige Lamm ist. Wenn der Herr uns einmal vollendet, dann werden wir noch einmal ganz neu darüber staunen, was seine Auferstehung für uns alles bedeutet und was es alles beinhaltet. Manchmal denke ich, vielleicht werden wir uns auch schämen, wie gering wir hier oft von der Erlösung und dem, was damit verbunden ist, gedacht haben. Ich schließe mit dem Wort aus Offenbarung 21, Vers 4 bis 5. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Dann beten wir noch miteinander. Herr Jesus, hab Dank, dass dein Wort die Wahrheit ist. und dass du uns darin alles geoffenbart hast, was wichtig ist zu wissen, über das Heute, über die Errettung, auch über unsere Zukunft. Und hab Dank, dass du eine solche Errettung vollbracht hast. Wir werden dich einmal sehen, wie du bist. Wir werden denselben Herrlichkeitsleib haben, den du gehabt hast. Hab Dank, dass das Schönste nie hinter uns liegt, wenn wir zu dir gehören, sondern dass es immer noch vor uns liegt. Und Herr, lass uns doch diese Dinge wichtig werden in der heutigen Zeit, wo man nur noch auf das Jetzt und Heute getrennt ist, dass wir das eigentliche Ziel vor Augen haben und dass davon unser Leben bestimmt wird. Und dass wir heute schon in unserem irdisch vergänglichen Körper in aller Schwachheit dich verherrlichen und dich ehren. Dass wir dir ähnlicher werden, wie wir es in der Einleitung gehört haben. Hab Dank für die Kraft deiner Gnade, die uns verändert, die uns errettet hat und die uns auch einmal vollenden wird. Amen. Jetzt singen wir noch miteinander ein Lied und da geht es jetzt noch auf den Weg mit unserem irdischen Körper hin zu dem Ziel, zu dem himmlischen Körper. 443, Gott würde ich tragen, das gilt noch heute, Gott würde ich tragen, drum sei nicht verzagt. 443. Dann bitten wir noch um den Frieden Gottes. Und der Friede Gottes, der größer ist als unser ganzes Denkvermögen, bewahre uns mit unserem ganzen Leben auf den Tag, wenn wir vor Jesus stehen und ihn in seiner ganzen Herrlichkeit sehen werden. Amen.